Attentat am Blumenstand, der Angriff auf Kölns Oberbürgermeisterin und die Gefährdung der Demokratie. Folge 7. Herausforderungen für die Zukunft.
Wenn das in dieser Weise weiter abwärts geht, ist der wichtige Zusammenhalt in der Gesellschaft nicht mehr gewährleistet.
Die Grenze des Machbaren wird immer weiter sozusagen gedehnt.
Es macht natürlich auch mich unruhig, weil ich weiß, wozu Leute in der Lage sind.
Muss man so lange warten, bis es tätliche Angriffe sind?
Wir können das ja nicht laufen lassen, mit der Gefahr, dass sich das immer mehr vervielfältigt.
Wir müssen schon um Demokratie auch kämpfen. Also die ist nicht einfach da.
Um die Demokratie muss man kämpfen. Das sagt die Parteichefin der Kölner Grünen, Katja Trompeter. Aber was heißt das eigentlich? Es sagt sich leichter, als es getan ist. Sich nur selbst zu vergewissern, dass man auf der richtigen Seite steht, dürfte wohl nicht reichen. Wie soll man umgehen mit den Angriffen auf die Demokratie, über die wir in den vergangenen Folgen dieser Podcast-Reihe gesprochen haben? Wie sollten attackierte Politikerinnen und Politiker reagieren, wenn sie bedroht und beleidigt werden? Welche Herausforderungen stellen sich für die demokratischen Parteien? Und was kann jeder Einzelne und jede Einzelne tun? Mein Name ist Helmut Frankenberg und ich begrüße Sie zur 7. und letzten Folge unserer Podcast-Reihe Attentat am Blumenstand, der Angriff auf Kölns Oberbürgermeisterin und die Gefährdung der Demokratie. Über die Studie der Heinrich-Böll-Stiftung über Arbeitsbedingungen und Gewalterfahrungen in der Kommunalpolitik haben wir schon gesprochen. Jeder zweite Mensch, der sich auf kommunalpolitischer Ebene im Stadtrat engagiert, kann von strafrechtlich relevanten Beleidigungen und Bedrohungen berichten. Jeder Dritte von tätlichen Angriffen. Das Ergebnis der Studie wird viele überrascht haben und das liegt natürlich auch daran, weil über das Thema wenig berichtet wird. Warum das so ist, verrät ebenfalls die Studie. Kaum einer geht damit in die Öffentlichkeit. Die meisten Betroffenen zeigen die Taten noch nicht einmal an. Sie glauben, das bringe nichts. Der Kölner Politiker Andreas Wolter hat manche Beschimpfung ertragen und nicht angezeigt. Aber alles wollte er dann doch nicht so einfach wegstecken. Eine Debatte über angeblich frauenfeindliche Witze in einer Büttenrede im Karneval in der Session 2017 war so eskaliert, dass Wolter etwas tun wollte. Er war selbst nicht zimperlich bei seiner Kritik am Redner gewesen. Dass er dafür Reaktionen einstecken musste, war nicht verwunderlich. Aber einige dieser Reaktionen überschritten eindeutig die Grenzen dessen, was man in einer Auseinandersetzung akzeptieren muss.
Ich bin damit auch zur Polizei gegangen. Ich hatte mir die schönsten Beispiele mal rausgepickt. Und letztendlich ist es dann nicht zur Anklage gekommen oder zur Anzeige. Weil man dann gesagt hat, ja, das muss man aushalten. Habe ich ja auch. Trotzdem habe ich mir damals schon immer, habe ich mich schon immer gefragt, ja, wo ist denn dann die Grenze? Ab wann wird es denn eigentlich relevant? Muss man so lange warten, bis es tätliche Angriffe sind? Oder bis einem irgendwie die Hauswand oder das Auto beschmiert wird?
Andreas Wolter ist als Bürgermeister Kölns einer von 4 Stellvertretern von Oberbürgermeisterin Henriette Reker und somit einer der wichtigsten Repräsentanten der Stadt. Wir haben uns mit ihm in seinem Büro im Rathaus getroffen. Der Raum steht voll mit vielen Andenken und ein bisschen Kunst, die er von Reisen mitgebracht hat, in denen er die Stadt vertreten hat. An der Wand hängt ein großes Bild, das seine Tochter gemalt hat. Im Bürgermeisterkollegium steht er als schwuler Vater ein bisschen für die gelebte Vielfalt Kölns. Wolter bestätigt das, was viele in der Befragung der Böll-Stiftung gesagt haben. Er hat Zweifel, ob Anzeigen etwas bringen.
Ich weiß nicht, ob die deutschen Gerichte dem tatsächlich dann auch so folgen werden. Da mache ich ein sehr großes Fragezeichen. Hinten habe ich leider, obwohl ich sehr großes Vertrauen in die Justiz habe, und sie ist ja unabhängig und wir leben in einem Land, wo das ja was zu den positiven Eigenschaften zählt, aber mangels wahrscheinlich Überlastung oder weil in Deutschland ja, sagen wir das, die Freiheit des Wortes ja sehr hoch hängt, aus Gründen, vielleicht höher als das Persönlichkeitsrecht, gibt man dem, glaube ich, nicht gerne so gerne statt, wie das in anderen Ländern ist.
Er spricht aus Erfahrung. Denn Andreas Wolter kann von einem Fall aus Polen berichten, wo es anders gelaufen ist. Als Vertreter der Oberbürgermeisterin war er 2018 nach Katowice gefahren, um den Marsch für Gleichheit zu unterstützen. So nennt man in Kölns polnischer Partnerstadt die CSD-Parade für die Rechte von queeren Menschen. Wolter hielt dort eine Rede. Das hatte schon vorher für Kritik gesorgt. Der Kölner solle sich doch bitte nicht in polnische Angelegenheiten einmischen, hieß es sowohl in Polen wie auch in Deutschland im Netz. Er ist trotzdem hingefahren und am Abend bekam er eine Morddrohung, gespickt mit üblen, schwulenfeindlichen Beschimpfungen.
Die Anrede war, na du süßes Kätzchen, damit fing es an und sie würden mich mal ordentlich durchficken, wenn ich überhaupt Polen verlassen würde, dann wäre das also das Mindeste, was sie mir zufügen würden, aber sie hätten mich im Blick, also so ungefähr bei der Tenor des polnischen Textes, also das war schon, fand ich, ziemlich starker Tobak. Ich habe das an dem Abend komischerweise gar nicht mal so sehr als Bedrohung aufgefasst, aber die Polen, die das kennen, die da tagtäglich irgendwie mit leben müssen, mit diesen Bedrohungen, die waren so vor und haben gesagt, das kannst du nicht stehen lassen, das geht nicht, du tust für uns, wenn du es nicht für dich tun willst, das ist wichtig.
Erst habe er nicht zur Polizei gewollt, doch man habe ihn gedrängt, Anzeige zu erstatten.
Einen Anwalt hatten sie dann besorgt, der übrigens das alles umsonst gemacht hat, weil ihm das Anliegen wichtig ist. Dann sind wir dann in so ein angeranztes Kommissariat gefahren, wo mir dann gesagt wurde, es kann sein, dass das den ganzen Tag dauert, weil muss ein Übersetzer besorgt werden und. Aber letzten Endes ging es relativ fix und man hat auch dann über die Nachverfolgung mit der Mail konnte man feststellen, wer der Absender ist. Und diese Person war auch aktiv da an der Hetze gegen Pavel Adamowicz beteiligt. Das war der Oberbürgermeister, der Stadtpräsident von Danzig, den ich auch mehrfach getroffen habe. Und der ist ja dann ermordet worden. Und das war dann nochmal für die Staatsanwaltschaft in Polen ein Anlass, also dieser Anzeige nachzugehen und ihn anzuklagen.
Der Beschuldigte habe Päckchen nach Köln geschickt. Das polnische Recht verspricht noch deutlicher als das deutsche Strafmilderung, wenn man sich vor einem Prozess um Wiedergutmachung bemüht. Wolter schickte alle Pakete ungeöffnet zurück. Eine richtige Entschuldigung gab es nicht. Der Täter habe nur versucht, seine Tat zu verharmlosen. Er habe nicht gewusst, was er tat. Wolter sagt, dass zeitweise die Einstellung des Verfahrens gedroht habe, aber die zuständige Richterin in Polen habe gewollt, dass es einen Prozess gibt. 2021 fand die Verhandlung statt.
Es wurde ein halbes Jahr Haft gefordert, sowohl von der Staatsanwaltschaft als auch von uns. Und die Richterin hat aber dann eine Geldstrafe verhängt, die mit allen Kosten zusammen fast 5.000 Euro umfasst, was ja auch eine ordentliche Strafe ist. Mir war das Strafmaß eigentlich gar nicht so wichtig, sondern was mir viel wichtiger war, dass es ein Urteil gab. Dass das dann auch eine gewisse abschreckende Wirkung auch hat, dass man sieht, aha, da wird, also die Gerichte gehen dem nach. Diesen Eindruck habe ich momentan von den deutschen Gerichten nicht.
Gehen Polizei und Justiz in Deutschland tatsächlich anders mit solchen Bedrohungen und Beleidigungen um als im konservativen Polen? Wolter kann von weiteren Beleidigungen berichten. Eine Flugreise in Kölns Partnerstadt Rio de Janeiro war für die Kölner AfD offenbar eine Traumvorlage. Kurz zuvor, wir erinnern uns, hatten rechte Gruppen gegen den WDR mobil gemacht, weil der einen Kinderchor das Lied »Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad« mit einem neuen satirischen Text singen gelassen hatte. Nun war nicht nur die vom Kinderchor besungene Oma eine Umweltsau, sondern auch der Kölner Bürgermeister, der als Repräsentant der Stadt nach Brasilien geflogen war.
Und das haben die zum Anlass genommen, über mich in sozialen Netzwerken zu verbreiten mit diesem Lied, also Wolter die Umweltsau. Und da sind wir gegen vorgegangen. Ich hatte Glück, dass meine Rechtsschutzversicherung das aufgegriffen hat. und gesagt hat, okay, du bekommst dafür Rechtsschutz. Das war eine Sache. Im Endeffekt, da waren zwei Einträge, die gelöscht werden sollten von der Facebook-Seite. Und dann verklagt man Facebook und nicht, sagen wir, die Verursacher.
Erfolg hatte er nicht. Wolter musste sich als Pharisäer mit Senatorstatus beschimpfen lassen. So etwas hat Folgen, die weit über den Einzelfall hinausgehen.
Das ist jetzt so. Das habe ich dann auch jetzt zur Kenntnis genommen. Und wir leben im Rechtsstaat. Was ich mir aber, die Gedanken, die ich mir immer mache, ist, ich hatte eine Rechtsschutzversicherung, die das übernommen hat. Im Endeffekt fielen 3.000 Euro Kosten an, die Rechtsschutzversicherung bis auf einen Eigenbehalt von 250 Euro getragen hat. Eigentlich muss für ehrenamtliche Kommunalpolitiker auch die Kommune durchaus sich hinter die Kommunalpolitiker stellen, auch mit nicht nur mit Rechtsberatung, sondern durchaus auch mit zumindest mal mit einer Anzeige. Ob es dann nachher zum Gerichtsverfahren kommt, hier hat er auch dann das Gericht gesagt, hast du wahrscheinlich keine Chance, aus diesen und jenen Gründen wird Facebook da gewinnen. Dann haben wir das ja auch nicht weiter verfolgt. Aber selbst das, wenn man sagt, so, man bringt es jetzt erstmal vor Gericht, ich will das geprüft wissen, das ist so teuer, das machst du einmal. Und das machst du kein zweites Mal. Und wir wissen ja auch, dass Leute, ich weiß von einer Kollegin aus dem Ruhrgebiet, dann irgendwann gesagt hat, ich höre auf. Ich will diese Bedrohungen nicht. Wir wissen das von Kollegen aus Ostdeutschland, aus dem Erzgebirge, aus Sachsen, die einfach sagen, wir können nicht mehr, weil wir ständig irgendwie niedergemacht werden.
Es ist keine gute Bilanz, die der Kölner Bürgermeister und Stellvertreter von Henriette Reker zieht. Und sie bestätigt diejenigen, die glauben, dass sich das Anzeigen nicht lohnt. Zudem scheint ein Gewöhnungseffekt einzutreten. So klingt es zumindest, wenn die Parteichefin der Grünen Katja Trompeter über den Umgang mit zunehmenden Attacken berichtet.
Wir haben ehrlich gesagt nicht mehr so viel angezeigt, weil das einfach ein immens hoher Aufwand ist. Und wir einfach die Kapazitäten dafür nicht haben. Das ist natürlich, also bei krassen Fällen würde unser Geschäftsführer sich auch melden und dann würden wir das bestimmt machen, sonst ist es einfach vom Aufwand her nicht handelbar. Ich habe jetzt aber zum Beispiel mitbekommen, dass Büro von Sven Lehmann, die zeigen auch regelmäßig an, wenn sie die Vermutung haben, dass es auch strafrechtlich relevant ist. Die bekommen aber jetzt in das Berliner Bundestagsbüro auch nochmal deutlich mehr, was da aufläuft. Und da habe ich jetzt auch mitbekommen, dass es schon seit dieser Wahlperiode nochmal deutlich massiver geworden ist.
Muss man so etwas aushalten, es cool und gelassen an sich abtropfen lassen? Wir haben lange mit der Opferschutzbeauftragten des Landes NRW, Barbara Havlitzer, über diese Frage gesprochen. Sie bringt ihre Erfahrungen als Richterin und als ehemalige Landesministerin mit ein. Auch sie hat viel hingenommen und ertragen. Heute sagt sie, das war falsch. Gerade in der von ehrenamtlich Aktiven getragenen Kommunalpolitik sollte man gegen die Attacken vorgehen.
Also der gute Rat, sich zunächst einmal versuchen, eine möglichst dicke Haut zuzulegen, ist leicht gesagt und viel schwieriger getan. Aber ich würde zum Beispiel jedem raten, es hat mittlerweile jede Polizei einen polizeilichen Opferschützer, mit dem wir ja auch eng kooperieren und zusammenarbeiten. Also ich würde jedem raten, wenn er sowas bekommt oder erhält, damit zur Polizei zu gehen und auch mit dem polizeilichen Opferschützer zu sprechen. Wenn er da das Gefühl hat, da finde ich kein ordentliches Gehör, dann kann ich nur sagen, dafür sind dann auch wir da, bin ich mit meiner Stelle da, um dann auch vielleicht mal zu vermitteln, wenn die Menschen dann bei uns anrufen, zu sagen, an wen kann man sich wenden, welche Unterstützung braucht ihr. Häufig ist das ja auch eine Frage der, sag mal, psychologischen Begleitung. Wie halte ich sowas eigentlich dann aus? Denn eigentlich will ich ja das, was ich hier ehrenamtlich oder beruflich mache, will ich ja tun und will ich ja möglichst auch weiterhin tun. Und wenn ich dazu eine Begleitung brauche, dann können wir sicherlich helfen und Ratschläge geben, wie und wo man eine solche Begleitung oder auch ein Gespräch oder so findet.
Die meisten nutzen diese Angebote noch nicht. Vielmehr scheinen viele zu denken, dass man nicht auf alles reagieren sollte, was da auf einen einprasselt. Gelassenheit ist eine gute Eigenschaft, keine Frage, aber sie darf nicht zu Ignoranz führen, meint Havlitzer.
Es gibt einmal den Grundsatz, dass bestimmte Dinge man vielleicht am besten ignoriert. Das sagen viele. An mancher Stelle würde ich das auch für richtig halten. So nach dem Motto, Unrat muss man irgendwann auch mal an sich vorbeischwimmen lassen. Aber wenn eine bestimmte Schwelle überschritten wird oder wenn das zu sehr zunimmt oder zu massiv wird, würde ich immer dazu neigen zu sagen, bitte zeigt das an, aus unterschiedlichen Gründen. Einmal, weil die Ordnungshüter, die Polizei, die Staatsanwaltschaften und im Zweifel dann auch die Gerichte wissen müssen, was in unserer Gesellschaft auch passiert und es dementsprechend auch einordnen dann. Und es ist schon wichtig, finde ich, dass wir für unsere Einschätzung der Lage und für unsere Einschätzung, wie müssen wir mit sowas umgehen, was müssen wir tun, wie müssen wir dem entgegenwirken, ein ungefähres Bild zumindest haben, was da eigentlich draußen passiert.
Auch Beleidigungen sollten angezeigt werden, selbst dann, wenn man damit rechnen müsse, dass die Verfahren eingestellt werden. Man wisse nur, was los ist in der Republik, wenn Anzeigen erstattet werden. Außerdem müsse dem Trend Einhalt geboten werden.
Wir können das ja nicht laufen lassen, mit der Gefahr, dass sich das immer mehr auch immer häufiger wird und vervielfältigt, diese Art von Taten. Und das kann man nur, indem man der Polizei auch die Chance und die Möglichkeiten gibt, und das geht nur über eine Anzeige, das Ganze zu verfolgen.
Eine Anzeige erstatten ist das eine, in die Öffentlichkeit zu gehen das andere. Auch das bestätigt die Studie der Böll-Stiftung. Viele scheuen den Gang in die Öffentlichkeit, weil sie den Krakeelern und Hetzern keine zusätzliche Plattform geben wollen. Eine zweischneidige Angelegenheit. Das sagt die Opferschützerin.
Ich glaube, erstmal muss das jeder für sich selber auch wissen, wie er damit umgehen will. Viele neigen ja dazu, sich eher in Anführungsstrichen zu verkriechen. Andere sagen so, und jetzt erst recht und ich gehe damit an die Öffentlichkeit. Erstmal würde ich sagen, jeder sollte so verfahren, wie er glaubt, dass es ihm dann auch am besten gut tut. Und wenn man an die Öffentlichkeit geht, hat man ja nicht nur die Gegner, sondern auch bestimmt Menschen, die dann sich erschrecken, wach werden und einem vielleicht auch zur Seite stehen. Und das hilft ja dann auch in dieser Form. Abgesehen davon finde ich auch immer, dass wenn die Öffentlichkeit weiß, was da so im Einzelnen, auch in so einem kleineren Ort sich so abspielt und weiß, dass es solche Menschen auch unter ihnen gibt, die dann so verfahren, dann heißt das ja auch, dass die im Moment schweigende Mehrheit vielleicht dann auch selber mal lauter wird und gegen so etwas angeht. Und ich glaube, nur so wird es auch funktionieren. Das ist nicht nur rein eine justizielle Frage, wie man damit umgeht, sondern das ist eine gesellschaftliche, gesamtgesellschaftliche Frage. Und nur indem man den Rufer, den Schreier ins Abseits stellt und selber sich zusammenschließt und sagt, das lassen wir uns so nicht bieten, glaube ich, kann man dem Ganzen am besten auch begegnen.
Eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, das klingt überzeugend. Doch wie passt das zu den Erfahrungen, von denen viele berichten, wenn sich die Justiz dieser gesamtgesellschaftlichen Aufgabe entzieht?
Ich verstehe, dass viele völlig entsetzt und auch frustriert sind, wenn nach solchen Anzeigen Einstellungen kommen. Ich weiß aber auch, dass sich da einmal die Haltung der Justiz und auch der Polizei deutlich verändert hat, gerade in den letzten Jahren auch zunehmend verändert hat, weil natürlich auch dort beobachtet wird, dass das ein Phänomen ist, was deutlich zunimmt. Jetzt ist es aber so, und das ist dann wieder so der juristische Teil, wo viele die Augen verdrehen, dass die Vorschriften, die im weitesten Sinne mit Beleidigung, Verleumdung und übler Nachrede zu tun haben, ein wirklich kompliziertes und weit gefasstes Feld sind, wo nicht alles, was man als Beleidigung empfindet, rein juristisch auch eine solche ist. Also das Stichwort dagegen ist ja immer so die freie Meinungsäußerung zu setzen. Und die ist sehr, die geht sehr, sehr weit. Aber ich habe den Eindruck, dass sowohl die Staatsanwaltschaften als auch die Gerichte mittlerweile da eher restriktiv sind und sagen, nee, also das geht jetzt nun wirklich über ein Maß hinaus und durchaus eher dazu neigen, das Ganze dann strafrechtlich auch bis zu einem Urteil oder einem Strafbefehl oder so zu verfolgen, als das Ganze einzustellen.
Wie hat sich selbst gemacht als Richterin und Ministerin?
Ich habe am Anfang auch ganz oft nach diesem Motto, Unrat lasse ich besser mal vorbeischwimmen, vieles ignoriert, habe aber dann am Ende erkannt, dass es besser ist, die Dinge anzuzeigen, auch wenn nichts dabei rauskommt. Bei vielen Dingen wusste ich auch, da kommt am Ende nichts dabei raus. Aber ich habe gleichwohl dann gerade als Ministerin alles angezeigt. Das heißt, mein Haus hat das dann für mich getan und habe auch die Behörden in meinem Geschäftsbereich, Gerichte und Staatsanwaltschaften, Justizvollzugsanstalten, aufgefordert, alles, was gegen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geht, anzuzeigen. Abgesehen davon haben gerade auch die Generalstaatsanwaltschaften damals in meinem Bundesland sich auf die Fahnen geschrieben und eine entsprechende Vereinbarung getroffen, dass bestimmte Dinge, gerade wenn sie mit solchen Beleidigungen gegen Kommunalpolitiker, Politiker, Hilfskräfte, Ehrenamtliche, Rettungskräfte und einhergehen, nicht einstellen.
Es scheint also durchaus etwas in Bewegung. Wie viel davon bereits auf lokaler Ebene ankommt, ist offen. Wichtig scheint in jedem Fall, solche Angriffe und Beleidigungen nicht für sich zu behalten. Auch wenn man nicht gleich alles an die große Glocke hängen will, kann auch schon helfen, das eigene Umfeld einzubeziehen. Über die Erfahrungen der Kollegin von Andreas Wolter, Brigitta von Bülow, haben wir schon in der vergangenen Folge gesprochen. Sie sagt, dass es wichtig ist, mit anderen zu sprechen und so Solidarität zu erfahren.
Ja, das war auf jeden Fall möglich und dann eben auch auf die Weise nochmal Unterstützung zu kriegen, dass klar ist, das tragen dann auch mehr Menschen mit und sehen das auch als genauso schwierig und auch bedrohlich und auch eher verletzend an, das Ganze. Das war dann auch schon wichtig und richtig, auch im Bündnis und im Sprecherkreis war völlig unisono die gleiche Einschätzung. Und das ist natürlich auch wichtig, wenn man selber nicht ganz alleine dasteht mit diesen ganzen Dingen.
Ihre Erfahrungen mit der Justiz sind da weniger positiv. Obwohl der Urheber der Hassattacken gegen sie ermittelt werden konnte, wurde er nicht belangt.
Ich habe mir zuerst mal anwaltliche Beratung geholt und dann als erstes mal geguckt, was können wir zivilrechtlich machen. Und dann anschließend habe ich erst Strafanzeige gestellt. Aber das Wichtigste war für mich erstmal zu gucken, wie gehe ich zivilrechtlich damit um, damit das, wie gesagt, nicht immer weiter ausufert und nicht immer weitere Kreise zieht. Ich hatte so ein klein bisschen Glück im Unglück damals, weil da eben auch Urheberrechtsfragen nicht geklärt waren und das führte letztlich dazu, dass dann die Hauptposts aus dem Netz wieder verschwanden. Aber vor Gericht habe ich trotzdem dann erstmal verloren, was ich dann ziemlich heftig fand, weil dann war immer die Frage, was muss man ertragen als Frau, die im öffentlichen Leben steht. Und dann hieß es so, Beleidigungen und sowas, das gehört eben dazu. Vielleicht wäre das mittlerweile auch ein bisschen anders, weil die Staatsanwaltschaft, glaube ich, mittlerweile etwas genauer da drauf guckt. Und für mich war das dann tatsächlich auch ein großer, auch ein finanzieller Verlust, weil ich da auch verloren habe. Aber ich fand es ja, vor allem wirklich das Unheimlichste, dass ich nicht wusste, was daraus eigentlich erfolgt und was das dann auch in den Köpfen macht von Leuten, die das dann vielleicht lesen oder überlegen, wie gehen sie denn damit um, wenn da solche Sachen im Netz stehen.
Den Prozess hat Brigitta von Bülow nicht als Ratsfrau oder Bürgermeisterin geführt, aber wenn das politische Engagement ehrenamtlich erfolgt, verschwimmen die Grenzen. Alles ist privat und gleichermaßen öffentlich. Der Verein, dem sie davor steht, hätte die Anwaltskosten übernehmen können, erst recht, wenn er sich als Bündnis gegen rechte Hetze versteht. Und auch die Kommune mit ihren Ressourcen und Juristen könnte bereitstehen, wenn es um Angriffe auf die Demokratie geht, gegen die sich ehrenamtliche Politikerinnen und Politiker wehren wollen. Dass ehrenamtlich aktive Anwaltskosten übernehmen müssen, wenn sie durch ihre Position in der Öffentlichkeit zu Angriffszielen werden, ist schwer verständlich. Eine Kommune muss mehr verlässliche Hilfen bieten, sagt auch Andreas Wolter.
Also ich wünsche mir von kommunaler Seite mehr, also auch juristische Unterstützung von Ratsmitgliedern.
Henriette Reker hat im Interview für diese Podcast-Reihe gesagt, dass es sinnvoll wäre, Schulungen und Trainings für Ratsmitglieder anzubieten. Ein Allheilmittel sind solche Schulungen sicher nicht. Aber sie können in jedem Fall schon einmal vermitteln, dass man nicht alles alleine aushalten und bearbeiten muss. Es entstehen Kontakte untereinander oder zu Anlaufstellen. Nochmal Barbara Havlitzer.
Das ist natürlich alles immer leichter theoretisch gesagt, ob man da irgendwelche Zusammenkünfte hat oder Tagungen macht oder Fortbildungen macht, wie kann ich mich schützen. Solange das theoretisch ist, kommt das alles super an. In dem Moment, wo es dann konkret wird und einen selber betrifft, ist das mit der Resilienz dann einfacher gesagt als getan. Und ich glaube zum einen, dass es immer hilft, mit jemandem drüber zu reden und auch hilft, sich zur Polizei zu begeben und das da zu besprechen, weil die nehmen das ernst. Also das ist nicht so, dass die sagen, meine Güte, was stellt er sich denn so an oder stellt die sich denn so an, sondern die nehmen das durchaus ernst und versuchen dann auch durch entsprechende Maßnahmen denjenigen erstens zu schützen und zweitens auch zu beruhigen. Und wenn man dann sogar weiß, wer das Ganze gesagt hat, dann gibt es ja als, ich sag mal, geringste Maßnahme noch sowas wie eine Gefährderansprache durch die Polizei und im schlimmsten Fall dann eben auch entsprechende strafrechtliche Konsequenzen. Und dann, denke ich, überlegen sich die Leute das schon, denn es ist ja immer schön schnell was gesagt, ohne sich zu überlegen, was dabei rauskommen kann. Aber wenn dann, ich sag mal, ein Strafbefehl von vielleicht ein paar tausend Euro ins Haus flattert, dann überlegt man sich vielleicht doch, was man da gemacht hat. Aber das sind nun mal die Mittel, die zugegebenermaßen bei richtig wütenden, bösen Menschen vielleicht nicht sofort auf fruchtbaren Boden fallen, sondern die sich davon wenig beeindrucken lassen. Aber das darf uns nicht davon abhalten zu sagen, da kann man sowieso nichts gegen tun.
In Köln gibt es solche Schulungen, Hilfestellungen oder Begleitungen für Kommunalpolitikerinnen und Politiker noch nicht. Das kleine Bettburg in der Nachbarschaft scheint da schon viel weiter. Dort ist Sascha Solbach Bürgermeister, der Mann, der uns in der vergangenen Folge von Morddrohungen berichtet hatte.
Wir machen dann zum Beispiel gerade Angebote, wo wir die unsere Kommunalpolitiker, die Ehrenamtlichen eben auch schulen, mit solchen Dingen umzugehen. Das hätten wir früher auch nicht gemacht oder haben wir gar keinen Bedarf gesehen. Heute schulen wir die und helfen denen damit eben auch umzugehen.
Und was lernt man bei so einer Schulung?
Ja, tatsächlich Dinge auch nicht so, ich würde mal sagen, nicht so sehr an sich ranzulassen, aber auch angemessen zu reagieren. Also auch sich nicht alles gefallen zu lassen, weil man jetzt denkt, das muss jetzt irgendwie so sein, sondern auch Dinge zur Anzeige zu bringen beispielsweise und so weiter. Wir möchten unsere Ratsmitglieder in dem Bereich auch sozusagen rechtlich schulen, also dass die wirklich besser auch wissen, was darf ich nicht oder was muss ich mir gefallen lassen, was auch nicht. Weil das muss man auch ganz klar sagen, da gibt es nochmal einen Unterschied zwischen einem ehrenamtlichen Kommunalpolitiker und zum Beispiel mir. Also ich hatte in der Vergangenheit Situationen, wo mir dann auch sehr klar gesagt wurde, beispielsweise auch schon durch die Polizei, naja, Sie wissen, Sie sind öffentlicher Amtsträger, die Schwelle sozusagen, bis das strafrechtlich relevant gesehen wird, ist bei Ihnen höher als bei einem Otto-Normalbürger. War mir vorher so nicht bewusst, dass wir da sozusagen selektieren, aber wo man einfach merkt so, naja, da sagt die Rechtsprechung vielleicht oder die Gerichte bis zu einem gewissen Punkt, naja, das muss er halt abkönnen, ne, weil er halt dieses Amt hat, das wird halt leider mit diesem Amt irgendwie mitgeliefert, auch solche Dinge. Da habe ich mich schwer mitgetan in der Vergangenheit, habe aber irgendwann so meinen Weg gefunden, damit umzugehen.
Auch die Parteien sind in der Verantwortung, wenn sie ihre Leute immer wieder zum Wahlkampf auf die Straßen und Plätze schicken. Der Straßenwahlkampf wird unangenehmer, wie es scheint. Die Polizei muss Infostände schützen und Randalierer vertreiben. Wie sollen die Parteien die Forderung nach mehr direktem Kontakt zur Bürgerschaft erfüllen? Früher gab es sogar Gesprächsangebote an der Wohnungstür. Wenn den Stadtrat wollte, der musste an Haustüren klingeln. Wer sollte sich das heute doch antun, wenn mit jedem Kontakt auch Risiken verbunden sind? Die Kölner Parteichefin der Grünen, Katja Trompeter, hat uns von der Stimmung auf der Straße berichtet. Die Parteien müssen etwas zum Schutz ihrer Leute tun.
Also wir haben hier für die Kreisgeschäftsstelle auch nochmal mit Sicherheitskonzept erstellt und umgesetzt. Wir haben ohnehin schon immer eine Sensibilisierung auch für unsere Mitglieder, die an Ständen unterwegs sind. Das haben wir jetzt auch nochmal betont, gerade wegen dieses Ereignisses Sein-Rodenkirchen. Und die Bundespartei erarbeitet auch gerade da ein umfangreicheres Konzept. Es war auch in Wahlkämpfen, also bei der letzten Landtagswahl hatte auch der Landesverband das nochmal alles gesammelt. Und jetzt will man das eben auch für die komplette Partei zentral von der Bundesebene da nochmal Angebote auch schaffen.
Und was folgt daraus für den direkten Kontakt zur Bürgerschaft, zum Beispiel beim Wahlkampf auf der Schildergasse? Wir haben gelernt, dass es dort brenzlig werden kann.
Wir passen uns nicht deswegen an und reduzieren irgendwelche Stände oder gehen irgendwo nicht mehr hin. Das kommt für uns auch nicht in Frage. Das hieße ja auch, ich würde aufgeben einknicken. Aber wir gucken natürlich, dass niemand mehr allein am Stand steht, dass es möglichst auch mehr als zwei Leute sind. Da haben wir dann schon auch entsprechend sensibilisiert, dass wir immer mitbekommen, wenn es Vorfälle gibt, dass man rechtzeitig Leute standesverweist, auch die Polizei ruft, wenn es nicht anders geht.
Das haben wir bei allen gehört, mit denen wir gesprochen haben. Nicht aufgeben, weitermachen, selbstbewusst bleiben. Die Attacken sind auch Ansporn. Beim Attentatsopfer Marliese Bärtmann von der CDU klingt das fast trotzig.
Zum Verrecken bleibe ich doppelt schwarz. Ich bleibe in der katholischen Kirche und in der CDU. Und das kommuniziere ich ja auch immer. Nicht abhauen, nicht weglaufen, nicht davongehen, sondern versuchen, in dem Bereich, in den man sich hineinbegeben hat, was zu verändern.
Ich glaube, das Wichtige ist einfach, weiter aufrecht im Alltag zu sein und möglichst zu versuchen, im Rat weiterhin demokratisch zu arbeiten zu sein und die eigenen Haltungen weiter zu vertreten und zu gucken, dass möglichst viele Dinge gut entschieden werden.
Das sagt Bürgermeisterin Brigitta von Bülow. Sie deutet an, dass mit dem Erstarken von rechtem Populismus auch eine Herausforderung an die demokratischen Parteien verbunden ist. Und damit ist nicht nur der Umgangston gemeint. Viele Dinge sollten gut entschieden werden, sagt die Kölner Politikerin. Man könnte hinzufügen, und alles, was zu entscheiden ist, könnte besser und ehrlicher erklärt werden. Handlungsfähigkeit und Entscheidungsfreude zu zeigen, wird helfen, nicht noch mehr an Rattenfänger zu verlieren, die ohne Feindbilder nicht überleben können. Aber es gibt auch diejenigen, die man kaum noch erreichen kann. Die Auseinandersetzung mit den rechten Populisten und Extremisten und denen, die sie wählen, stellt nicht nur Politikerinnen und Politiker vor die Frage nach dem richtigen Umgang. Sollte man alles tun, um den Kontakt zueinander nicht zu verlieren? Oder muss man ganz klare Kante zeigen? Geht vielleicht sogar beides gleichzeitig? Muss man das, was gegen Anstand, Menschenrechte und ein friedliches Miteinander verstößt, auch klar benennen? Die Meinungen sind geteilt. Kölns Oberbürgermeisterin will beides, aber wie das gehen soll, ist nicht ganz klar.
Es ist immer wichtig, den Kontakt nicht zu verlieren, weil wenn man nicht miteinander im Gespräch ist, kann man auch gar nichts bewegen. Aber ich denke, es ist schon wichtig, dass wir klare Kante zeigen, weil wenn jetzt, also ich finde die Zahlen unglaublich erschreckend, von der Zustimmung zu einer rechtsextremistischen Partei. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das alles nur Protestwähler sind, sondern da sind bestimmt auch ganz viele dabei, die dieses Gedankengut teilen.
Da hat sie wohl recht. Der Bezirkspolitikerin Marliese Bärtmann von der CDU hat man schon vorgeworfen, sich nicht klar genug abzugrenzen. Ihre Partei wollte sie für ein halbes Jahr aus der Fraktion der Bezirksvertretung Lindenthal ausschließen, weil sie für einen AfD-Antrag gestimmt hatte. Es ging eigentlich nur um kostenlose Parkplätze für Handwerker, aber tatsächlich geht es bei sowas natürlich immer auch um Grundsätzliches und manchmal auch um innerparteiliche Querelen. Bärtmann zog vor das Verwaltungsgericht, wo sie sich bei einem Erörterungstermin mit ihrer Partei auf ein frühzeitiges Ende der Zwangspause einigte. Zuvor hatte sie öffentlich Reue gezeigt. Sie ist beseelt von der Idee, niemanden aufgeben zu wollen. Auch diejenigen nicht, die auf den völlig falschen Weg gekommen sind, so wie der Reke-Attentäter Frank S., den sie vielleicht sogar im Gefängnis besuchen.
Man darf das nicht hinnehmen, Herr Frank, wenn das in dieser Weise weiter abwärts geht, sage ich mal, abwärts driftet, ist der wichtige Zusammenhalt in der Gesellschaft nicht mehr gewährleistet. Der ist wirklich nicht mehr gewährleistet. Deswegen habe ich auch ein großes Problem, irgendwelche Leute auszugrenzen, jedweder Art. Wenn ich, es sind ja nicht die Intelligentesten und Hochbegabten, die da rumschreien hier von der AfD. Das wissen wir ja. Und das ist auch wieder so eine alte Schulweisheit von mir, wenn ihr euch nicht artikulieren könnt, werdet ihr zwangsläufig mit der Faust irgendwas klären wollen. Und das geht nicht. Und wenn ich die immer hinstelle, ihr seid ja so doof, oder das Hirn fehlt euch, da fallen mir gute Sachen ein, ne? Das bringt nichts. Im Gespräch bleiben, egal wie. Im Gespräch bleiben. Und Geschichte kennenlernen. Ich gebe die Hoffnung echt nicht auf, dass irgendwie Leute sich besinnen, und ich habe es ja auch oft erlebt, dass plötzlich jemand sagt, das war ein Irrweg, das muss man ja gar nicht zugeben, man braucht ja nur dann anders zu handeln. Manche sind ja überfordert, wenn die jetzt, man kann das auch nicht verlangen, dass die in Sack und Asche gehen und sagen, was ich vorher gemacht habe, ist Mist. Man muss sich auseinandersetzen, immer und permanent.
Ist das naiv? Ist das tatsächlich möglich? Klar ist, dass eine Malise Bärtmann allein die Welt nicht besser machen kann. Es braucht viele. Die Opferschutzbeauftragte Barbara Havlitzer spricht von einer gesamtgesellschaftlichen Herausforderung, zu der auch ein bisschen Mut gehört. Trotz der erschreckend hohen Zustimmungszahlen für rechtspopulistische Forderungen, trotz der schlimmer werdenden Art der Auseinandersetzung in verrohten Debatten, noch ist es eine klare Minderheit, über die wir hier sprechen. Doch diese Minderheit ist laut und sehr präsent. Das Problem scheint das Schweigen der Mehrheit. Barbara Havlitzer und Katja Trompeter.
Ich finde, man muss vor allem auch wieder mehr die Leute aktivieren und ermutigen, die bisher schweigen zu sowas.
Wir müssen auch als Mehrheit da vielleicht lauter werden und uns gemeinsam dagegen stemmen. Und das fängt, ganz banales Beispiel, in der Kneipe an. Wenn ich dann höre, wie am Nachbartisch irgendwelche üblen Beschimpfungen oder so von sich gegeben werden, dann ist es natürlich eine Frage des Muts, ob ich sage, da gehe ich mal hin und sag mal, was redest du da? Oder ob ich das vielleicht mit mehreren sogar tue. Oder ob ich mich ein Herz fasse, um zu sagen, das zeige ich an. Das ist immer eine individuelle und auch eine Situationsfrage, das ist schon klar. Aber nichts zu tun, heißt es weiter laufen zu lassen. Und das kann ja nicht gut sein.
Fragen wir noch einmal den Bedburger Bürgermeister Sascha Solbach, dessen Familie bedroht wurde und der mich bei meinem Besuch im Bedburger Rathaus sehr beeindruckt hat. Er appelliert, wachsam zu sein und genau hinzuschauen. Die Veränderungen sind schleichend, nicht immer durch klare Zäsuren gekennzeichnet. Manches wird erst im Rückblick deutlich. Es ist wichtig, früh zu reagieren, weil Versäumnisse Konsequenzen haben, deren Ausmaß man noch gar nicht absehen kann in dem Moment, wo man reagieren sollte.
Es ist ja eigentlich der immer wiederkehrende Mechanismus. Also, das erste Mal, wo ich den Tabubruch begehe, gibt's noch einen Aufschrei. Es gibt eine Reaktion, je nachdem, wo der Tabubruch stattfindet und wie massiv der ist, haben sie eine Woche, zwei Wochen Medienberichterstattung darüber. Vielleicht gibt es sogar mal ein Verfahren oder so, was angeleiert wird und so weiter. Beim zweiten Mal ist die Reaktion schon etwas geringer. Wenn ich das dann das dritte und das vierte Mal mache, irgendwann interessiert es keinen mehr. Und dann kann es halt passieren, dass dieses Tabu irgendwann gar nicht mehr als Tabu gilt, sondern als normaler Jargon wieder gilt. Das erkennt man, finde ich, immer an Sprache tatsächlich, wie sie im Parlament genutzt wird, ob das im Landesparlament ist, ob ich das im Bundestag sehe, wie insbesondere, wie gesagt, von den Rechtspopulisten Begrifflichkeiten auch wieder eingeführt werden, den sozusagen wieder Einzug in den Sprachgebrauch finden, wo wir eigentlich uns gesellschaftlich darauf verständigt hatten, dass wir solche Dinge eben so nicht mehr benennen oder dass wir solche Dinge auch nicht öffentlich besprechen miteinander. Und das, daran merkt man einfach, ne, die Grenze des Machbaren wird immer weiter sozusagen gedehnt. Und ich spüre dann eben auch, dass das erstmal so eine Diskussion auslöst, was muss denn eine Demokratie aushalten? Weil ja, das ist ja der größte Trick, dass ein Rechtspopulist beispielsweise seinen Wortbeitrag damit beginnt, dass er schon sagt, er weiß, dass das jetzt zensiert wird oder dass man da wieder gegen ihn vorgehen wird, aber man wird ja nochmal sagen dürfen, dass. Das ist ja auch so ein Stilmittel, was immer wieder gebraucht wird. Und ich bin manchmal überrascht, wie lange es wirklich dauert, bis dann mal darauf reagiert wird und bis das wirklich mal Konsequenzen hat, wenn jemand solche Dinge eben ständig wieder tut. Und da müssen wir schon aufpassen, dass da nicht auch eine Demokratiegefährdung irgendwo eintritt.
Sascha Solbach nennt ein Beispiel, wo schon heute aus seiner Sicht unakzeptable Bedingungen herrschen. Eine Demokratie sollte vieles aushalten können, aber vielleicht nicht alles. Der Bedburger Bürgermeister über eine Gedenkveranstaltung zur Pogromnacht im Jahr 1938.
Wir haben dort einen Film produziert und haben die jüdische Geschichte in unserer Stadt aufbereitet. Wenn man dann überlegt, dass da Wochen vorher Gespräche geführt werden müssen mit der Polizei, dass eine Sicherheitseinstufung her muss, nur weil es am Ende auch um Juden und jüdischen Glauben geht, weil vielleicht auch Mitglieder der Kirchen, der jüdischen Synagogengemeinde aus Köln zu uns kommen, sich dort aufhalten in unseren Räumlichkeiten und sie immer wieder eine neue Sicherheitsbewertung brauchen, dass wir diese Gedenkveranstaltungen, wenn wir sie im öffentlichen Straßenraum machen, nur unter Polizeibegleitung oder Schutz, je nachdem, wie sie das nennen möchten, durchführen können. Da finde ich schon das bemerkenswert, dass das bei uns so sein muss. Ich finde es dann auch bemerkenswert, muss ich auch ganz klar sagen, obwohl ich Verständnis habe für die Situation im Nahen Osten und man muss sich differenziert damit auch auseinandersetzen. Und wo mir dann das Verständnis fehlt, ist, dass Demonstrationen bei uns möglich sind, wie wir es gesehen haben, wo nach Geschlechtern schon getrennt wird und wo dann offen nach dem Kalifat gerufen wird. Da frage ich mich schon, wie lange gucken wir dazu und müssen wir das aushalten oder ab wo müssen wir auch hart durchgreifen als Rechtsstaat? Und ich glaube, da muss man jetzt auch zeigen, dass es gewisse Grenzen gibt, die eben nicht zu überschreiten sind, dauerhaft.
Und es gehe mehr als manche glauben, so Solbach. Politik und Stadtverwaltung dürfen auch mal was riskieren. Solbach hat Wahlplakate einer rechtsextremen Partei abhängen lassen.
Die waren offen antisemitisch. Ich habe die abhängen lassen. Und da können Sie sich vorstellen, dass man auch da versucht hat, mir sozusagen am Zeug zu flicken. Ich finde, da muss man aushalten, da habe ich auch auf den Rechtsstaat vertraut und das hat auch funktioniert.
Für demokratische Parteien stellt sich nicht nur die Frage nach der Auseinandersetzung mit den Rechtsextremen, es stellt sich auch die Frage nach dem Umgang miteinander. Schlechte Manieren können offenbar abfärben. Oberbürgermeisterin Henriette Reker hat im Interview auch von ihren Erfahrungen als Vorsitzende des Stadtrats gesprochen. Sachliche Auseinandersetzungen über konkrete Themen dürfen hart geführt werden. Das geht auch ganz ohne Beleidigungen und Unterstellungen.
Wichtig ist eben auch, dass es eine Debattenkultur gibt, die einen auf den Kern und auf das gemeinsame Ziel zurückführt.
Naja, für mich ist gerade das wichtigste Thema in diesem ganzen Zusammenhang, auf welche Weise die Demokratie dann durch Parteien wie die AfD selber gefährdet ist und wie alle Demokraten, Demokratinnen schaffen es tatsächlich, so zusammenzuarbeiten, damit die rechten Parteien nicht noch größer werden. Hier in Köln sind sie es glücklicherweise noch nicht, sondern dass man tatsächlich so weit zusammenstehen kann, dass das möglichst klein und am Rande stehen bleibt.
Das läuft in der Praxis nicht ganz so gut, wie jeder weiß. Die Grünen stehen zurzeit besonders unter Beschuss. Das mögen sie zum Teil selber schuld sein, aber auch hier geht es nur selten um konkrete politische Fragen. Es geht vor allem um Emotionen. Anstatt miteinander um Inhalte zu konkurrieren, wird an Feindbildern gestrickt. Die Chefin der Kölner Grünen, Katja Trompeter, nennt den letzten bayerischen Landtagswahlkampf als Beispiel dafür, wie man es nicht machen sollte. Vieles sei schädlich gewesen.
Weil es eben um gezielte irgendwie auch Ausgrenzung und Delegitimierung von Positionen geht. Und da müssen demokratische Parteien auch sensibler werden. Es nützt überhaupt nichts, seine Spirale in Gang zu setzen und zu versuchen, populistischer als die Populisten zu sein. Weil am Schluss leidet darunter ja auch das, nicht nur der Diskurs, sondern auch das eigene Image. Und zumal ja auch der deutliche Verdacht besteht, dass es auch keine erfolgsversprechende Strategie ist, weil im Zweifelsfall wählen die Leute das Original. Und das würde ich mir jetzt wünschen, letztendlich von allen demokratischen Parteien, dass man da lieber noch zweimal nachdenkt, bevor man bestimmte Begriffe benutzt, bevor man anfängt, den politischen Gegner auszugrenzen. Und einfach klar zu machen, wir machen so einen härteren, aggressiveren Diskurs einfach nicht mit.
Der politische Umgang mit der Gefahr, die richtige Reaktion auf die Herausforderung, ist das eine. Aber im politischen Geschehen spiegelt sich ja auch immer das, was die Menschen so denken, was sie so umtreibt. Der Nährboden für viele Verschiebungen und für die Aufspaltung in viele Grüppchen, die zueinander den Kontakt verlieren, ist natürlich auch eine ganz allgemeine Verunsicherung. Und vielleicht kann man ja auch dagegen etwas tun. Nicht wenige haben ja das Gefühl einer totalen Überforderung. Dafür sorgt nicht nur die Vielzahl der Krisen, Klimawandel, Kriege, wirtschaftliche Unsicherheiten, der Angriff auf die Demokratie und die Freiheit von Extremisten. Dafür sorgt die vage Einsicht, dass die Probleme so groß sind oder werden könnten, dass man selbst gar nichts mehr dagegen tun kann. Aus globalen Krisen werden persönliche, aus politischen Herausforderungen wird privates Empfinden. Man spürt eine Überreizung, eine Ermüdung, vielleicht sogar Verzweiflung. Und wahrscheinlich sehen sich nicht wenige nach vergangenen Zeiten, in denen alles angeblich einfacher war. Das war es wahrscheinlich nicht, aber vielleicht war alles ein bisschen übersichtlicher. Der Kölner Philosoph Jürgen Wiebeke hat eine emotionale Gleichgewichtsstörung diagnostiziert. Das ist der Titel seines aktuellen Buchs. Ein weiteres Buch von ihm heißt 10 Regeln für Demokratieretter. Und in beiden Fällen geht es nicht um Politik im engeren Sinne, sondern um uns. Und weil diese und die vergangene Folge unserer Podcast-Reihe dazu führen könnten, dass der allgemeine Frust über die Lage der Welt im Allgemeinen und den Zustand unseres Gemeinwesens im Besonderen noch ein bisschen größer geworden ist, will ich Sie nicht mit diesem Gefühl entlassen. Jürgen Wiebeke kann uns helfen. Erster Tipp, machen Sie sich klar, Angst ist etwas anderes als Furcht. Fürchten darf man sich, aber Angst haben ist Mist. Jürgen Wiebeke.
Vielleicht darf ich was vorausschicken. Und zwar müssen wir uns als politische Menschen die Frage stellen, warum beschäftigen wir uns auf einmal mit Emotionen? Wieso reden wir über Angst und Furcht? Und man müsste eigentlich gleich hinzufügen, Wut gehört dazu, Traurigkeit gehört dazu, Missmut, Verdruss. Da muss ich an mir selber erstmal feststellen, dass ich das lange Zeit gar nicht auf dem Zettel habe, welche starke Bedeutung Emotionen in der Politik bekommen haben. Wenn man selber davon ausgeht, dass in der Politik immer alles rational ausgetragen wird und dass es darum geht, gute Argumente zu bringen und dass die andere Seite bereit ist, gute Argumente auch wohlwollend zu prüfen, dann gerät das vollkommen aus dem Blick. Und jetzt merken wir oder merke ich, dass Emotionen eine so starke Rolle spielen. Das wollte ich gern vorweg sagen, um dann auf die Angst zu sprechen zu kommen. Diese Unterscheidung zwischen Angst und Furcht ist eigentlich schon 200 Jahre alt, um genau in den Nebel zu stochern. Denn die Angst ist ein allgemeines Gefühl, das sich ins eigene Leben reinfrisst. Dass man die Sorge hat, dass die Zukunft schlechter wird als die Gegenwart. Und das ist meiner Meinung nach bei uns in der Gesellschaft inzwischen handgreiflich, wie stark sich die Angst reingefressen hat. Ich versuche das Leuten dadurch klarzumachen, dass ich sie bitte, sich vorzustellen, ich sei ein Versicherungsvertreter und würde ihnen eine Police anbieten, glaubwürdig, die ihnen ihr jetziges Leben für die kommenden 20 Jahre garantiert, dann würden eigentlich fast alle diese Police kaufen. Das heißt, wir haben so eine Situation des Klammerns, ja, am Bestehenden. Nichts soll sich verändern, obwohl man weiß, dass sich vieles ändern wird und ändern muss. Das ist die Seite der Angst, ein diffuses Gefühl, was sich ins Leben reingefressen hat und was lähmende Wirkung entfaltet. Und was ist jetzt die Verwandlung von Angst in Furcht? Dass man überlegt, was ist es denn genau? Was ist es, was die Angst bereitet? Und fürchten müssen wir uns, weil es konkrete Gefahren gibt. Das Kaninchen muss sich vor der Schlange fürchten. Und wir müssen uns fürchten vor Antisemiten, Rechtspopulisten oder wie auch immer man die bezeichnen will, die zu den Feinden von Demokratie gehören. Und wenn man das besser verstanden hat, dass es um diese Konkretisierung geht, dann ist das vielleicht der erste Schritt, um dieses lähmende Grundgefühl von Angst anzufangen, aufzulösen.
Wir können jetzt nicht alle Empfehlungen und Regeln für Demokratieretter durchgehen. Die 10. und letzte Regel im Buch für Demokratieretter gefällt mir ganz besonders. Verbinde Gelassenheit mit Leidenschaft.
Also, das sind klassische Tugenden. Und was sind nochmal Tugenden? Das sind bestimmte Eigenschaften, Persönlichkeitsmerkmale, die ich an mir selber weiterentwickeln muss. Ich muss trainieren. Warum brauchen wir Tugenden? Ich finde das total wichtig, sich das nochmal klar zu machen, weil Demokratie nicht von alleine läuft, sondern ein sehr anspruchsvolles Projekt ist, was von jedem Einzelnen etwas verlangt, damit wir es miteinander aushalten, damit wir uns aushalten in Verschiedenheit. Ja? Der Sinn der Veranstaltung ist ja nicht, dass am Ende alle einer Meinung sind. Die Gelassenheit finde ich deshalb wichtig, weil ich nicht immer gleich an die Decke gehen kann, wenn mir eine bestimmte Position gegen den Strich geht. Ich muss das lernen auszuhalten, dass Menschen ganz anders auf die gleiche Welt blicken wie ich. Das ist etwas, was mich sogar in einem guten Sinne herausfordern sollte, weil meine Perspektive ja beschränkt ist. Und das brauchen wir heute in so einer aufgehitzten Atmosphäre, wo es an Gelassenheit total fehlt. Alle sind sehr schnell empörungsbereit, gehen an die Decke, schießen gegeneinander in den sozialen Netzwerken. Und da muss ich mich selber verpflichten, zuallererst mal gelassen bleiben zu wollen. So, und Leidenschaft, da könnte man jetzt sagen, das steht im totalen Gegensatz dazu. Das ist der Hitzkopf, der leidenschaftlich ist. Aber es ist nicht im Gegensatz, sondern es ist eine weitere Tugend, dass ich bereit bin, für etwas zu brennen. Dass ich dann an einem bestimmten Punkt, wenn ich merke, das, was von der anderen Seite kommt, das geht an die Grundfeste, das knabbert an dem Grundgedanken von Demokratie, dass ich dann bereit bin, mich auch in Bewegung zu setzen, dass ich die Zuschauertribüne verlasse, dass ich rauskomme aus einer Haltung, die aus Wohlstandszeiten stammt, dass man sich selber als Bürger so ein Konsumentenverhältnis zur Politik zugelegt hat. Das, was die da in Berlin machen, das soll meine Bedürfnisse befriedigen. Und wenn geliefert wird, mache ich mein Kreuzchen an der bestimmten Stelle. Und wenn nicht geliefert wird, dann wähle ich halt beim nächsten Mal jemand anderen. Das ist das Gegenteil von einer leidenschaftlichen Position.
Wir haben in unserer Podcast-Reihe über die Angriffe auf unsere Demokratie und über Attacken auf Politikerinnen und Politiker gesprochen. Nicht nur ein Klima der Angst, sondern auch ein Klima der allgemeinen Verrohung hilft Extremisten. Es macht sie erfolgreicher. Und schlimmstenfalls schürt es Hass und Gewalt. Staat und Politik können etwas tun, das haben wir gehört. Was kann denn jeder Einzelne beitragen? Worin liegt die Herausforderung für uns?
Also es ist ja schwierig, eine Trennlinie erstmal zu definieren. Wo enden eigentlich die Grenzen der Toleranz? Und solche Bedrohungsszenarien, die jetzt angesprochen sind, sind natürlich jenseits des Tolerierbaren. Das geht überhaupt nicht. Dafür haben wir Gesetze, dafür haben wir Polizei. Aber auch da brauchen wir etwas, ich würde sagen, bei denen, die nicht in der politischen Verantwortung stehen, da brauchen wir einen demokratischen Gemeinsinn, dass wir uns nicht länger bereit sind zu beteiligen an einer grundsätzlichen Abwertung von Politik. Wenn ich mir das anschaue, wie auch in den bürgerlichsten, wohlhabendsten Zirkeln, wie geringschätzig dort über Politik und Politiker und über Parteien gesprochen wird, dann weiß ich, das Grundproblem liegt schon im Vorfeld. Wir reden da so, als ob wir längst eine Bananenrepublik hätten, als ob es üblich wäre, dass Leute mit schweren Koffern voller Bargeld in die Parlamente gehen, um Politiker zu bezahlen. Und das haben wir nicht. Solche Verhältnisse haben wir nicht. Unsere Verhältnisse sind immer noch viel besser als in vielen, vielen anderen Ländern der Welt. Und das aufzulösen, diese Form von Abschätzigkeit gegenüber Politikern, was für mich eine Form von Wohlstandsverwahrlosung ist im Übrigen, ja, das wäre der erste Schritt, damit diejenigen, die in Ämtern sind, die bereit sind, in Verantwortung zu gehen und die oft viele, viele Stunden opfern, ohne dass das gesehen wird, dass das Anerkennung findet, dass die das Gefühl haben, ich werde auch getragen von einem Gemeinwesen, unabhängig davon, ob die Meinung geteilt wird oder nicht.
Soweit der Kölner Philosoph Jürgen Wiebicke. Ich finde, das sind gute Schlussworte für diese Podcast-Reihe des Kölner Stadtanzeiger. Attentat am Blumenstand, der Angriff auf Kölns Oberbürgermeisterin und die Gefährdung der Demokratie. Wir haben versucht, einen Bogen zu spannen vom Anschlag auf Henriette Reke auf dem Braunsfelder Wochenmarkt zu einer gefährlichen Stimmungslage. Eine allgemeine Verrohung der Debatten und des Miteinanders kann das Klima für einen sinnvollen politischen Streit, der sachlich sein müsste, aber tatsächlich immer emotionaler wird, weiter verschlechtern. Schlimmstenfalls führt die Verrohung zu weiteren Gewalttaten. Wir haben gelernt, auch ein sogenannter Einzeltäter radikalisiert sich in einem sozialen Kontext. Wir haben es mit einer Herausforderung zu tun, die nicht nur Politikerinnen und Politiker betrifft, sie betrifft alle. Jeder und jede wird für sich entscheiden müssen, was er oder sie tun kann, was er oder sie beitragen können. Wir haben diese Folge unter anderem mit der Frage begonnen, was es denn eigentlich konkret heißen könnte, wenn jemand sagt, wir müssen um die Demokratie kämpfen. Die sei nicht einfach so da. Sich gegenseitig Recht zu geben, wird nicht reichen und bei Demos denen zu applaudieren, die das Gleiche sagen, was man denkt, auch nicht. Man wird seine Komfortzone auch schon mal verlassen müssen. Denn auch für einen gewaltfreien Kampf dürfte gelten, ohne Schmerzen wird es wohl nicht gehen. Mit diesem Gedanken endet der siebte und letzte Teil unserer Podcast-Reihe Das Attentat am Blumenstand, der Angriff auf Kölns Oberbürgermeisterin und die Gefährdung der Demokratie. Wenn es Ihnen gefallen hat, was wir gemacht haben, empfehlen Sie das Gehörte und ksta.de, also das Angebot des Kölner Stadtanzeiger im Netz, gerne weiter. Danke an alle, die uns für Interviews zur Verfügung standen. Dank an Radio Köln für die Bereitstellung von Nachrichten, O-Tönen, für die Folgen zum Attentat und zum Gerichtsprozess. Und Dank an alle Kolleginnen und Kollegen, die mitgearbeitet haben. Hier insbesondere Laura Ostender, Tim Stienauer, Claudia Hauser und Henrik Pusch. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen. Tschö.
Attentat am Blumenstand. Der Angriff auf Kölns Oberbürgermeisterin und die Gefährdung der Demokratie. Ein Podcast des Kölner Stadtanzeiger in 7 Folgen.